Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Maximilian Prose. Schön, dass wir dabei sind. Wir leben im Anthropozän, also in dem Erdzeitalter, das vor allem von menschlicher Aktivität geprägt ist. Oder vielleicht doch nicht? Dazu gleich mehr. Genau wie zu einer neuen Möglichkeit, Organoide aus Zellen ungeborener Kinder zu züchten, ohne diese dabei zu berühren. Aber erstmal zu einem Thema, das diese Woche im politischen Berlin und auch darüber hinaus hohe Wellen schlägt. Am Freitag hat das russische Staatsfernsehen ein vertrauliches Gespräch hochrangiger Bundeswehroffiziere veröffentlicht, in dem sie auch über Taurus-Marschflugkörper gesprochen haben. Klar ist, die Videokonferenz über die Plattform Webex, die wurde abgehört, obwohl Webex solche Gespräche eigentlich Ende zu Ende verschlüsselt. Heute hat sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius mit neuen Informationen gemeldet.
Nicht alle Teilnehmer haben sich an das sichere Einwahlverfahren gehalten, so wie es vorgeschrieben ist. Nach aktuellem Kenntnisstand ist es bei dem Teilnehmer in Singapur zum Datenabfluss gekommen. Er war über eine nicht autorisierte Verbindung, also damit quasi über eine offene Verbindung, dazugeschaltet.
Ein menschlicher Fehler hat also scheinbar die Abhöraktion möglich gemacht. Wie das genau ausgesehen haben könnte, darüber konnte ich vor der Sendung mit Michael Weidner sprechen. Er ist Direktor des Fraunhofer Instituts für sichere Informationstechnologie. Und meine erste Frage war, was es eigentlich bedeutet, wenn Boris Pistorius davon spricht, dass sich ein Teilnehmer über eine nicht autorisierte Verbindung zugeschaltet hat.
Gegeben, was wir gehört haben, können es verschiedene Dinge sein. Also in Hotels neigt man ja dazu, ein WLAN zu nehmen, was eh da ist. Diese WLANs sind wirklich völlig trivial abzuhören. Man braucht gar kein spezielles Equipment dafür. Man kann einfach mitlesen, was alle anderen kommunizieren. Allerdings, wenn der Bundeswehrangehörige, der dort die Leitung aufgebaut hat, den Webex-Client verwendet hat, den er auf seinem Rechner hatte oder auf seinem Mobiltelefon, sollte man davon ausgehen, dass dieser Client sowieso eine sichere Verbindung, eine verschlüsselte Verbindung zum Webex-Server aufbaut. Das wäre dann Brechen von Kryptographie, hochgradig unwahrscheinlich. Von daher klingt es jetzt eher so, als ob jemand einfach ein normales Handy, ein normales Mobiltelefon genommen hat und sich dann per Mobiltelefon an den Server dran gehängt hat. Und tatsächlich, man kann viele Arten von Mobiltelefonen auch abhören.
Wie muss ich mir das vorstellen, dass über ein Handy quasi die Sicherheitslücke entsteht?
Also das Handy hat gar keine Sicherheitslücke, sondern einfach das Handy ruft ganz normal an. Aber es kann einfach sein, dass man dann von den dortigen Agenten, die abhören wollten, den Zugriffspunkt erwischt. Man verbindet sich sozusagen mit dem, der abhören möchte, und darüber läuft dann das Gespräch. Je nachdem, welcher Standard dann verwendet wird, kann es sein, dass das einfach ganz trivial, ganz einfach abzuhören ist. Das spricht auch ein bisschen die Geschichte dafür, dass man sagt, dort wurde flächendeckend abgehört, dass dort wie halt bei vielen Konferenzen dieser Art einfach mal so solche Access Points aufgestellt werden für Mobilfunk. Und da mal geguckt wird, was kann ich denn mitschneiden? Also ein echter Zufallstreffer.
Das heißt, man muss sich das vorstellen, so heißt es ja auch in Medienberichten, dass die russische Seite großflächig in diesen Hotels um die Konferenz, die in Singapur stattgefunden hat, abgehört hat. Ja, können Sie ein bisschen erklären, wie kann man sich das vorstellen, dass man so eine großflächige Abhöraktion schafft und man dann zufällig auf dieses Gespräch stößt?
Also tatsächlich hört man gar nicht gezielt ab, sondern es ist wie, wenn man zu Hause einen Access Point von WLAN aufstellt, also alles läuft über diesen einen Access Point. So kann es sein, dass dort ein Access Point aufgestellt wird und ganz viele Gespräche laufen dann über diesen einen Access Point. Und dann ist es so, jeder, der es verwendet, wird abgehört, kann analysiert werden und die interessant sind, werden mitgeschnitten. Also es ist nicht gezielt, dass man eine Reihe abklappert, sondern wirklich mit einem einzigen Gerät kann es sein, dass man recht viele gleichzeitig abhören kann.
Gleichzeitig ist es jetzt ja so, es war ein menschlicher Fehler, weil man die Anwendung nicht richtig genutzt hat. Überrascht es Sie denn, dass hier ein menschliches Fehlverhalten dahinter steckt und nicht eben ein Knacken der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Webex?
Nee, also das überrascht in keiner Weise. Also wenn man so die Schwierigkeitsgraden und die wahrscheinlichen Gründe für Unsicherheit mal Revue passieren lässt, würde man sagen, Verschlüsselung zu knacken ist eine der schwersten Sachen. Warum sollte sich ein Angreifer die Mühe machen? Und viele Verschlüsselungssysteme kann man gar nicht knacken. Man kann ja nur die Implementierungen vielleicht brechen, irgendwelche Protokolle, die schlecht konstruiert sind und so. Ist aber tatsächlich relativ schwierig, mit relativ viel Aufwand verbunden. Und am anderen Ende sind die Benutzerfehler. Und Benutzerfehler sind tatsächlich die häufigste Ursache für Schwachstellen. Und das kann man sich elementar so vorstellen. Ja, also jeder von uns verwendet Passwörter. Wie viele von uns verwenden das gleiche Passwort 15 Mal, 20 Mal, 100 Mal, keine Ahnung, ganz oft. ohne sich Gedanken zu machen, dass wenn auch nur eins davon mal kompromittiert wurde, alle anderen gleichzeitig eventuell auch kompromittiert sind. Und da gibt es viele Beispiele von Angriffen, die wirklich auf solche kompromittierten Passwörter zurückzuführen sind.
Das sagt Michael Weidner, Direktor des Fraunhofer-Instituts für sichere Informationstechnologie. Eine 15-jährige Debatte hat nun eine Expertenkommission der International Union of Geological Science beendet. Mit dem Ergebnis, dass wir nicht im Anthropozän leben. Entschieden hat das die Unterkommission für Stratigraphie des Quartärs. Stratigraphie, das ist ein besonderer Zweig der Geologie und der ist dafür zuständig, geologische Zeiteinheiten zu definieren. Eine sehr wichtige Aufgabe, denn sie schaffen quasi das Rückgrat der Geologie, könnte man sagen, mit dem die 4,5 Milliarden Jahre Erdgeschichte gegliedert werden. Und über diese Entscheidung kann ich jetzt mit meiner Kollegin Dagmar Röhrlich sprechen. Dagmar, worum geht es bei der Entscheidung genau?
Ja, also nach der aktuellen Zeitrechnung der Geologen befinden wir uns im Holozän. Das begann vor 11.700 Jahren mit dem Rückzug der Gletscher. Und dem Vorschlag zufolge wäre es nicht mehr das Holozän, sondern wir würden im Anthropozän leben. Und das hätte 1952 begonnen. Und zwar, weil die vom Menschen verursachten Eingriffe in die Geobiosphäre so tiefgreifend sind, dass das Holozän zu Ende gegangen ist.
Aber dagegen hat sich jetzt das Expertengremium entschieden.
Ja, und zwar eigentlich ziemlich eindeutig, mit dem deutlichen Mehrheit sogar. 12 Nein, 4 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen. Und der Grund für diese Entscheidung der Arbeitsgruppe ist dieser vorgesehene scharfe Schnitt im Jahr 1952.
Warum wurde denn das Jahr 1952 ursprünglich gewählt?
Damals hat sich so ein Horizont gebildet, der rund um die Erde in allen Sedimenten zu finden ist, nämlich durch den Fallout der oberirdischen Atomtestversuche. Das erschien praktisch.
Aber was spricht jetzt dagegen?
Also ob man jetzt den Beginn des Ackerbaus nimmt und Viehzucht oder Metallurgie oder die industrielle Revolution. Alle diese Eingriffe waren tiefgreifend und liefen in verschiedenen Regionen der Erde zu ganz unterschiedlichen Zeiten ab. Wenn man jetzt das Jahr 1952 gewählt hätte, wäre das alles unter den Tisch gefallen. Thomas Litt von der Universität Bonn als Mitglied der Unterkommission für Stratigraphie, der das jetzt entschieden hat, er erklärt dazu.
Wenn das Holozän, die Nacheiszeit, schon auch eben in der Beschreibung und auch im inhaltlichen Definieren berücksichtigt, dass der Mensch als geologischer Faktor eine ganz wesentliche Rolle spielt, dann kann ich nicht die Karte nochmal ziehen oder spielen und sagen, jetzt beginnen wir mit einer neuen Ära, wo der Mensch die Erde sehr stark gestaltet.
Wird jetzt damit der Einfluss des Menschen auf die Erde ja als nicht so groß angesehen?
Da sagen die Forscher eindeutig nein. Da wird nicht dran rumdiskutiert, was der Mensch, wenn man so will, anrichtet. Das ist so, das gibt es alles, aber es passiert eben nicht erst seit 1952. Und sie schlagen auch vor, es gibt eine Gruppe, die vorschlägt, ob man das Ganze vielleicht lieber als Ereignis sehen sollte. In der Erdgeschichte hat es viele Ereignisse gegeben, beispielsweise auch Massenaussterben. Das würde ja auch irgendwie passen.
Aber heißt das jetzt, dass Anthropozän ist damit passé?
Im gesellschaftlichen Diskurs bestimmt nicht. Das ist da tief verwurzelt, aber es ist eben keine geologische Einheit wie das Holozän. Und ist auch deshalb nicht deshalb geworden, weil man sagt, es sind so viele Gedanken, was passieren könnte, in dieses 70-Jahre-Intervall hineingepresst worden. Das kann man alles einfach so noch nicht abschätzen. Da muss man in ein paar hundert Jahren noch mal draufstehen. Es ist keine stratigraphische Einheit, aber was da passiert, die Veränderungen sind real. Und ja, andere Sektoren wie die Philosophie, wie die Soziologie, die behalten das Anthropozän durchaus.
Das waren Informationen von Dagmar Röhrlich. Sogenannte Organoide. Wenn man sich das anschaut, dann klingt das eigentlich erstmal total verrückt. Das sind Miniaturversionen von menschlichen Organen, die seit längerem aus Zellen gezüchtet werden. Sie gelten als große Hoffnungsträger, um etwa Krankheiten zu entschlüsseln oder Medikamente zu testen. Doch es gibt ein Problem. Bisher kommen Organoide vor allem von erwachsenen Personen. Denn an die Zellen von ungeborenen Kindern, um daraus Organoide zu züchten, kam man bislang nur durch Biopsien nach Schwangerschaftsabbrüchen. Und damit blieben Krankheiten, die sich schon im Mutterleib entwickeln, lange Zeit ein blinder Fleck für die Organoidforschung. Zumindest bis jetzt. Denn nun konnte ein Forschungsteam aus England Organoide wachsen lassen aus Zellen ungeborener Kinder, und zwar aus solchen, die im Fruchtwasser während der Schwangerschaft schwammen. Magdalena Schmule berichtet.
Bisher war noch niemand auf die Idee gekommen, fetale Zellen aus dem Fruchtwasser zu gewinnen, um daraus Organoide wachsen zu lassen. Fragt man Paolo De Coppi, warum das so ist, kann der Kinderchirurg vom University College London nur mit den Schultern zucken.
Das haben wir uns tatsächlich auch gefragt. Aber soweit wir wissen, gibt es bisher keine anderen Berichte über Organoide, die auf diesem Weg entstanden sind. Wir selbst haben in unserem Team schon lange darüber gesprochen, aber es war einfach noch zu schwierig, die lebenden Zellen dafür aus dem Fruchtwasser zu isolieren.
Im Fruchtwasser schwimmen während der Schwangerschaft eine Menge kindliche Zellen herum. Die allermeisten davon sind abgestorben. Doch ein kleiner Teil lebt noch. Und diese besonderen Zellen besitzen das Potenzial, das jeweilige Organ neu zu bilden, zu dem sie gehören. Mithilfe von Einzelzellanalysen gelang es den Wissenschaftlern, diese wenigen Zellen zu finden, erklärt Paolo De Coppis Kollege, der Stammzellbiologe Mattia Gerli.
Diese Zellen sind sogenannte Vorläuferzellen und die nehmen wir einfach und setzen sie in ein Tröpfchen Nährgel. Das geht ohne großen technischen Aufwand und ist sehr einfach in der Anwendung. Und das Interessante an den Organoiden, die daraus entstehen, ist, dass wir dafür kein fetales Gewebe brauchen. Das ist eine Innovation auf diesem Gebiet.
Bisher konnten Forschende fetale Zellen nur aus Gewebebiopsien nach Schwangerschaftsabbrüchen gewinnen. Und die gibt es nur aus frühen Stadien einer Schwangerschaft. Um zu beobachten, wie sich die Organe eines Kindes im späteren Verlauf der Schwangerschaft entwickeln, war man deshalb auf indirekte Methoden wie Ultraschalluntersuchungen angewiesen. Mit den Organoiden von Lunge, Niere und Dünndarm, die Mattia Gerli und sein Team erzeugt haben, könnte sich das ändern, hofft Paolo De Coppi. Denn die Entnahme von Fruchtwasser und damit der fetalen Zellen ist relativ einfach während der gesamten Schwangerschaft möglich.
Die drei Organe können, während sie in einem Kind heranwachsen, durch angeborene Fehlbildungen beeinträchtigt sein. Von Zwerchfellhernien zum Beispiel. Dabei fehlt ein Teil des Zwerchfells und dadurch kann sich die Lunge nicht richtig entwickeln, weil sie von den Organen aus dem Bauchraum zusammengequetscht wird. Im Mutterleib ist das noch kein Problem. Da ist die Lunge noch komplett mit einer Flüssigkeit gefüllt. Aber später, wenn diese Kinder zur Welt kommen und über die Lunge atmen müssen, überleben nur etwa 70% von ihnen.
Um die Überlebenschancen zu erhöhen, können die Kinder noch im Mutterleib behandelt werden. Bei einer Operation wird ihnen, etwa in der 25. Schwangerschaftswoche, ein Ballon in die Luftröhre eingesetzt, der dafür sorgt, dass alle Flüssigkeit in der Lunge bleibt. Das erhöht den Druck von innen und hilft so dem Organ, sich normal zu entwickeln. Mithilfe der fetalen Organoide von betroffenen Kindern konnten die Wissenschaftler nachvollziehen, welchen Effekt die Prozedur auf die Vorläuferzellen in den Organen hat. Vor der Behandlung wuchsen die Organoide aus diesen Zellen langsamer und zeigten physiologische Veränderungen. Nach der Behandlung hatten sie aufgeholt, sagt Mattia Gerli.
Nach der Behandlung waren sie den gesunden Kontrollorganoiden viel ähnlicher. Sie produzierten außerdem größere Mengen von Proteinen, die die Reifung der Lunge anzeigen. Das gibt uns einen Hinweis, dass die Behandlung ihren Zustand auf eine Art normalisiert. Und das zeigt uns wiederum, dass wir unsere Methode nutzen können, um Krankheiten zu modellieren und zu überwachen. Wir sind damit natürlich noch sehr weit von einer klinischen Anwendung entfernt, aber wir arbeiten daran.
Die Wissenschaftler hoffen, dass die fetalen Organoide außerdem helfen könnten, weitere Therapien für diese und andere angeborene Krankheiten zu testen, die bisher nur für Erwachsene verfügbar sind.
Ein Beitrag von Magdalena Schmude war das.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Hologramme, die klingen eigentlich genau wie Organoide oder klangen lange Zeit nach Science Fiction. Aber mittlerweile sind auch sie Realität. Und 2015 berichtete etwa ein japanisches Forschungsteam, es sei ihnen gelungen, 3D-Hologramme zu erzeugen, die in der Luft schweben können und auch ein haptisches Feedback geben, wenn man sie anfasst. Was genau aus dieser tollen Idee geworden ist, das hat Michael Stang nachgefragt.
Menschen nehmen ihre Umwelt überwiegend über den Sehsinn wahr, aber wirklich verstehen können sie Dinge oft erst, wenn sie sie anfassen, also begreifen. Das war und ist die Idee der sogenannten Fairy Lights Hologramme. Im Raum schwebende Lichtmuster, erzeugt durch Laserpulse, die bei Berührung ein haptisches Feedback in Form von Schallwellen geben. 2015 präsentierten Yoji Ojiajai und sein Team der Digital Nature Group von der Universität Tsukuba in Japan diese Hologramme zum Anfassen erstmals der Öffentlichkeit.
Seitdem haben wir daran geforscht, größere Bilder zu erzeugen. Daran arbeiten wir jetzt schon 8 Jahre. Inzwischen hat das laserinduzierte Plasma, das wir als Display nutzen, ein 1000-fach größeres Volumen als am Anfang. Und wir versuchen das alles mit einem haptischen Ultraschall-Feedback zu kombinieren.
Die schwebenden 3D-Bilder entstehen, indem das Licht von Femtosekunden-Lasern an bestimmten Punkten im Raum die Luftmoleküle ionisiert und ein leuchtendes Plasma erzeugt. Die räumlichen Bilder, die sich so darstellen lassen, sind bis zu 15 mal 15 cm groß. Die 3D-Bilder lassen sich aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Wirklich realitätsnah wirken sie aber noch nicht. Das größte Problem, sagt Yoji Ojiajai, sei derzeit, dass sie nur schwarz-weiß sind. Außer der Vergrößerung des Holodisplays hat das Team in den vergangenen Jahren keine großen Fortschritte gemacht. Aber man sei auch nur eine kleine universitäre Forschungsgruppe, sagt Ojiajai.
Bis das Hologramm mit dem laserinduzierten Plasma wirklich stabil in der Luft steht, werden wir noch 2 Jahre brauchen. Und dann wollen wir das haptische Feedback mit Ultraschall noch deutlich verstärken, dass man spürt, wenn man das 3D-Bild berührt. Das wird uns sicher weitere 5 Jahre kosten.
Laserinduzierte Plasmen sind aber nicht die einzige Methode, um Hologramme im Raum schweben zu lassen, sagt Richie Hirayama vom University College London.
Making a hologram is kind of everyone's dream.
Ein Hologramm zu erzeugen ist jedermanns Traum, weil man damit intuitiv interagieren kann. Unser Ansatz basiert auf schwebenden Partikeln, die wir sehr schnell bewegen, um mitten in der Luft eine Art Bild zu zeigen.
Der Computerwissenschaftler forscht am Verfahren der akustischen Levitation. Dabei werden kleine Partikel in einer Box mithilfe von Schallwellen zum Schweben gebracht, zum Beispiel Styroporkügelchen, die bis zu 100 Mal pro Sekunde ihre Position wechseln können. Werden die Kügelchen beleuchtet, entsteht so der Eindruck eines dreidimensionalen Bildes, etwa eines Schmetterlings, der durch die Luft fliegt. Anfassen kann man das digitale Insekt auch, aber das führt zu Problemen.
If we touch, there should be some sort of cross-contamination between the materials.
Wenn man das räumliche Bild berührt, wird die Bewegung der Kügelchen und damit das Bild gestört. Deshalb arbeiten wir an einer Lösung, wo es eben nicht direkt zu einer Berührung kommt.
Für das taktile Feedback, das Millimeter vor dem Berühren des tatsächlichen Bildes entsteht, sorgen Ultraschallwellen. Ein kleiner Infrarotsensor erkennt, wenn sich ein Finger dem holographischen Schmetterling nähert. Der Lautsprecher wird mithilfe eines Algorithmus so eingestellt, dass sich der Schalldruck an der Fingerspitze konzentriert. Das Ergebnis ist ein kribbelndes Druckgefühl.
Unser Ziel ist, realistischere Bilder erzeugen zu können. Bei einer zukünftigen Videokonferenz wäre es dann denkbar, dass man das Gesicht des Gegenübers im Raum schweben sieht und sogar berühren kann. Ich lebe in London, meine Familie in Japan. Gäbe es diese Technik heute schon, hätten wir bei Videotelefonaten wirklich das Gefühl, uns persönlich gegenüber zu sitzen.
We can feel like we are meeting in person.
Um mit schwebenden Kügelchen tatsächlich einmal 3D-Bilder in Echtzeit zu erzeugen, müsste die Technik noch 200 Mal schneller werden, sagt Ruiji Hirayama. 5 bis 10 Jahre werde das sicher noch dauern. Bei der Visualisierung von Daten oder in der Medizin könnten Holodisplays auf Basis der akustischen Levitation aber schon deutlich früher zum Einsatz kommen.
Realistische Echtzeithologramme, die man auch noch berühren kann, das ist wohl noch etwas Zukunftsmusik. Ein Beitrag von Michael Stang. Und damit zu den Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von und mit Lucian Haas.
Die DGE rät zu einer pflanzenbetonten Ernährung. Das geht aus neuen Leitlinien hervor, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung heute präsentiert hat. Danach sollte die Ernährung zu mehr als 3/4 aus pflanzlichen Lebensmitteln und zu knapp 1/4 aus tierischen Lebensmitteln bestehen. Der Anteil tierischer Produkte ist damit geringer als zuvor. So empfehlen die Experten beispielsweise 2 Portionen Milch und Milchprodukte pro Tag. Das ist 1 Portion weniger als die bisherige Empfehlung. Neben dem Thema Gesundheit berücksichtigt die neue DGE-Leitlinie verstärkt Aspekte wie Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Ein Mann mit mehr als 200 Covid-Impfungen hat keine gesundheitlichen Schäden davon. Auch seinem Immunsystem hat das offenbar nicht geschadet. Das zeigt eine Studie von Forschenden des Uniklinikums Erlangen im medizinischen Fachmagazin The Lancet Infectious Disease. Das Forschungsteam war durch Zeitungsberichte auf den Mann aufmerksam geworden, der angab, dass er sich aus persönlichen Gründen immer wieder neu gegen Corona impfen ließ. Analysen von verfügbaren Blutproben aus verschiedenen Jahren ergaben, dass sein Immunsystem immer normal funktionierte, trotz der ständigen Auffrischung mit Antikörpern. Die Forschenden hatten vermutet, dass die Abwehrzellen des Mannes durch Gewöhnungseffekte die Coronaviren nicht mehr so effektiv bekämpfen können. Diese These konnten sie aber nicht bestätigen. Ein Satellit misst Methanemissionen und das mit besonders feiner räumlicher Auflösung. Der MethaneSat, der gestern erfolgreich gestartet ist, kann Methanquellen auf rund 150 Meter genau lokalisieren. Bisher erreichten vergleichbare Messungen aus dem All nur eine Auflösung von 6 Kilometern. Mit den wesentlich feineren Messdaten soll es künftig möglich sein, Methanemissionen einzelnen Industriebetrieben oder sogar einzelnen Anlagen in Industrieparks zuzuordnen. MethaneSat wurde im Auftrag der US-amerikanischen Umweltorganisation Environmental Defense Fund in Zusammenarbeit mit der neuseeländischen Weltraumbehörde entwickelt. Methan ist ein klimawirksames Gas, das für rund 1/3 der globalen Erwärmung verantwortlich ist. Leckagen aus der Öl- und Gasindustrie gelten als eine der Hauptquellen der vom Menschen verursachten Methanemissionen. Sie zu orten und einzudämmen gilt als besonders effektiv, um Klimaschutzziele zu erreichen. Wer im Flow sein will, muss Kontrolle aufgeben. Im sogenannten Flow-Zustand erledigt das Gehirn Aufgaben mühelos, mit spielerischer Leichtigkeit und Kreativität. US-Forscher haben in Experimenten mit Jazzmusikern untersucht, wie sich deren Hirnaktivität verändert, wenn sie beim Spielen von Jazz-Soli in einen Flow-Zustand geraten. Hochauflösende Messungen der Hirnströme bestätigen eine von mehreren bekannten Theorien, wie Flow entsteht. Demnach setzt Flow regelmäßiges Üben voraus. So können sich spezielle Hirnschaltkreise entwickeln, die die jeweilige Aufgabe ohne bewusste Anstrengung bewältigen können. Außerdem müssen übergeordnete Hirnstrukturen die bewusste Kontrolle dieser Areale aufgeben. Dieser Zustand wird dann als Flow erlebt. Ein Wolf ist von Deutschland bis Nordspanien gewandert. Luftlinie sind das fast 1200 Kilometer. Es ist die bislang weiteste Wanderung eines Wolfes, die nachgewiesen werden konnte. Forschende aus Deutschland, Frankreich und Spanien haben mit genetischen Methoden Stationen auf dem Weg des Wolfes rekonstruiert. Als Grundlage dienten Haar- und Kotproben, die in Frankreich und Spanien gesammelt worden waren. Die Untersuchungen zeigten, dass die Proben jeweils vom selben Wolf stammten. Genetische Verwandtschaftsanalysen ergaben, dass dieser 2020 in einem Rudel bei Nordhorn in Niedersachsen geboren wurde.
Sternzeit, 5. März. Die himmlische Tulpe im Schwan. 1000 rote, 1000 gelbe lässt Ernst Bader in seinem legendären Schlagertext die Tulpen aus Amsterdam besingen. Ganz so viele Frühlingsboten gibt es am Himmel nicht, aber einige Nebel am Himmel ähneln einer Tulpenblüte. Am bekanntesten ist das Objekt 168 aus dem Katalog der hellen Nebel der US-Astronomin Beverly Linz. Es befindet sich mitten im Sternbild Schwan und steht nun vor Beginn der Morgendämmerung hoch im Südosten. Dort leuchten die Gasmassen in roten, gelben und blauen Farbtönen. Die intensive Strahlung junger, heißer Sterne regt chemische Elemente wie Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel zum Leuchten an. Auf manchen Aufnahmen wirkt der Nebel wie der Kelch einer Tulpe. 2 gebogene, fein strukturierte Dunkelwolken zeichnen vor dem hellen Gas den Rand der Blütenblätter nach. Die Entfernung der himmlischen Tulpenvariante ist nicht ganz klar. Vermutlich sind es rund 8000 Lichtjahre. Bei etwa 70 Lichtjahren Durchmesser reicht diese eine Tulpe vor Ort. Je 1000 in Rot und Gelb hätten in dieser Gegend der Milchstraße kaum Platz. Der Tulpennebel dürfte vor einigen 100.000 Jahren aufgeblüht sein. Damals sind die ersten heißen Sterne in seinem Innern entstanden. Ihre intensive Strahlung lässt den Nebel leuchten, aber sie zerstört ihn auch mit der Zeit. Er wird seine Form verändern, ausdünnen und schließlich verschwinden. Auch im All gilt, Blumen halten nicht ewig. Sie verblühen irgendwann. Die Tulpe im Schwan aber erst in etwa 1 Million Jahren.
Und mit dieser Sternzeit geht Forschung aktuell zu Ende. Mein Name ist Maximilian Prose. Machen Sie es gut.